herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
So, heute begrüßen wir auch wieder einen ganz lieben Coachpartner von uns, nämlich den Andreas Wenzlau, der interessanterweise auch aus unserer Ecke stammt und mit dem wir auch schon so das eine oder andere Weinfestchen besucht haben und auch schon den einen oder anderen Grillabend hinter uns haben. Also herzlich willkommen, lieber Andreas Wenzlau. Stell dich doch mal unseren Hörerinnen bitte kurz vor.
Ja, also erstmal vorneweg ganz herzlichen Dank für die Einladung. Insbesondere, wenn wir uns so unterschiedliche Basics haben, uns zu treffen, heute hier im Postcast, da freue ich mich sehr drüber, ja. Ja, Andreas Wenzlau und seit über 20 Jahren jetzt im Coach- und Trainergeschäft tätig. Aber wie ist das so? Als Coach wird man ja nicht geboren, sondern das hat natürlich eine kleine Agenda. Will heißen, ursprünglich komme ich aus der Betriebswirtschaft und nach der Betriebswirtschaft bin ich im Handelsmanagement groß geworden. 8 Häuser, 16 Häuser, zum Schluss 32 Häuser, über 1000 Mitarbeitende führen dürfen. Hey, und ich konnte jeden Tag eine ganze Menge lernen. Das war natürlich eine tolle Plattform. Nach dem Handelsmanagement bin ich in die Investitionsgüterindustrie und dort als Vertriebsleiter Deutschland tätig gewesen für Scanner-Technologie und IT-Technologie. 46 Standorte in Deutschland. Und auch da wieder die Verantwortung direkt in der Führung. Zu dieser Zeit war das auch, als dann die Idee kam, hey, wo liegt denn die große Leidenschaft? Und so kam es zu der Idee Coach und Berater. Und dann kamen die Zertifizierungen und Ausbildungen. Ein Teil meiner Zertifizierung und meiner Ausbildung lief über den Trainerverband BDVT und ein anderer Part, der Coaching-Part, über die ECA, über die Europäische Coaching Association. Meine Güte, klingt das alles wichtig und bedeutsam. Ich will das gleich mal wieder relativieren. Heute steht auf meiner Visitenkarte Andreas Wenzlau, Training und Coaching. Soweit mal die Dinge. Was sind meine Schwerpunkte, meine Arbeitsschwerpunkte? Ich beschäftige mich intensiv über Jahre hinweg mit Führung und Kommunikation. Das klingt so als Big Überschrift. Wenn man mal ein bisschen mehr ins Detail reingeht, dann beschäftige ich mich seit längerer Zeit mit Individualcoaching für Führungskräfte oder solche, die eben auf dem Sprung zur Führungskraft sind. Und dieses Individualcoaching, das hat sich sehr etabliert in letzter Zeit. Das macht in der Zwischenzeit etwa 60-70% meiner Tätigkeit aus. Da freue ich mich sehr darüber, weil das ja ein sehr, sehr intensives Arbeiten ist. Des Weiteren beschäftige ich mich mit Ressourcenmanagement. Denn Führungskräfte brauchen natürlich auch Ressourcen. Da, was verstehen wir darunter? Zeitmanagement, organisatorische Fähigkeiten, natürlich auch persönliche Gesundheitsmanagement. Und da habe ich vor nicht allzu langer Zeit nochmal eine 2-jährige Ausbildung obendrauf legen dürfen. Soweit mal meine Vorstellung. Ich hoffe, sie war nicht zu lang.
Ja, wunderbar. Das ist natürlich sehr umfangreich. Du bist ja auch schon einige Jahre und mit sehr viel Erfahrung und Know-how jetzt unterwegs. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit fast 10 Jahren. Du bist schon fast 10 Jahre jetzt bei uns mit an Bord und freuen uns natürlich ganz besonders darüber, weil das spricht ja für uns beide irgendwo, dass wir so gut miteinander über die Jahre auskommen. Und du hast gerade schon erwähnt, deine Schwerpunkte sind Führung und Kommunikation und auch Ressourcenmanagement, aber wir werden uns heute in diesem Podcast mal um das Thema Führung vorrangig kümmern und dir dazu ein paar Fragen stellen und uns dazu austauschen. Vielleicht noch vorneweg, wir sitzen ja immer gemütlich hier in unserer Denkbar. Lieber Andreas, was trinkst du denn gerade?
Also ich trinke gerade einen starken Kaffee, der motiviert mich natürlich, hier in dem Podcast hellwach zu bleiben. Ich vermute, ihr habt einen wunderbaren spanischen Rotwein vor euch stehen.
Ja, wir wären fast dabei, aber tatsächlich habe ich heute lustigerweise, obwohl ich kein Kaffeemensch bin, auch einen Kaffee vor mir stehen, aber alle werden sich an den Kopf langen, wenn ich jetzt erzähle, was bei mir drin ist. Ich habe nämlich entkoffeinierten Kaffee mit ganz viel geschäumter Hafermilch und einem Schuss selbstgemachten Eierlikör.
Hey, hey, hey.
Das ist das, was ich gerne...
Was für eine Mischung.
Genau. Eine furchtbare Mischung für die meisten Kaffeetrinker.
Wir senden ja heute aus Spanien und hier gibt's lokal keinen Eierlikör so leicht zu finden. Und deswegen mussten wir ihn selber machen.
Ja, genau. Und der Olli trinkt wie du einfach auch ganz
Kaffee.
Genau. Starken Kaffee. Ja, ich würde ganz gerne vorneweg, wie ich das gerne mache, ein paar Zahlen zum Thema Führung sagen, lieber Andreas. Und dann können wir auch schon loslegen mit den Fragen, die unsere Hörerinnen interessiert. Und zwar habe ich mal die aktuellen Zahlen recherchiert und herausgefunden, wir haben aktuell, das hatte ich auch zuletzt in einem der anderen Podcasts schon erwähnt, 37 Millionen Beschäftigte. Davon sind 1,5 Millionen arbeitnehmende Führungskräfte oder beziehungsweise haben eine Leitungsfunktion. Das sind dann ungefähr umgerechnet 5%. Davon, so habe ich das rausgefunden, haben 40% eine Aufsichtsverantwortung und andere haben eine Leitungsverantwortung. Was ich auch wieder interessant finde, natürlich, weil ich als Frau das immer interessant finde, und ich war tatsächlich überrascht, dass hier die Zahl für mich gefühlt doch schon relativ hoch ist, aber Luft nach oben ist, 29% der Frauen haben eine Führungsverantwortung, was natürlich, wie ich gerade sagte, gerne ein bisschen mehr werden darf, aber ich war schon überrascht, dass wir immerhin schon ein Drittel an Frauen in Führung haben bei den Unternehmerinnen. In Unternehmerfunktion sind es nämlich bei Weitem nicht so viele. Ja, dann hat mich auch interessiert, wie sich die Altersverteilung, wie die ausschaut. Und da haben wir 9% auch schon Führungskräfte unter 30. Das fand ich ganz interessant. Das finde ich, ist jetzt auch gar nicht so eine geringe Zahl, dass wir hier nahezu 10% schon unter 30-Jährige haben. Dann teilt sich der Hauptteil auf zwischen 30 und 40 Jahren mit 35% und 37% zwischen 40 und 50-Jährigen. Und der Rest ist dann über 50, also 21%, was dann aber mehr als nur nach 60 Jahren nach oben geht. Und somit kommen wir auf einen Durchschnitt von 51 Jahren, was praktisch die durchschnittliche Führungskraft hat. Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Es gibt ja heute ganz, ganz viele verschiedene Führungsstile. Ja, als ich noch angefangen hatte, damals mit meiner Selbstständigkeit, da gab es noch ziemlich vorrangig den autoritären Führungsstil. Dem ist dann in unserer Zeit, wo das alles ein bisschen lockerer wurde, der demokratische, bisschen liberalere Führungsstil dazugekommen. Es kam dann auch mit der anti-autoritären Erziehung neben den Kindern, gab es auch so eine, die nennt sich nicht anti-autoritäre Erziehung, Führung, sondern das nennt sich dann laissez-faire Führungsstil. Und jetzt habe ich herausgefunden, gibt es inzwischen viele, viele andere wie patriarchalisch, charismatisch, partizipial, bürokratisch, transformational und so weiter. Also alles Mögliche, wo ich mir denke, ja, da wird es dann schon schwierig, dass man eine pauschale Führungsberatung, Führungsausbildung oder etwas gibt, sondern ich glaube, dass die Herausforderung heute ist, dass das alles sehr, sehr individuell sein muss. Und deswegen meine erste Frage an dich, lieber Andreas: Was ist denn laut Definition in deinen Augen eine Führungskraft? Wie definiert man das heute? Wann ist es eine Führungskraft? Und gibt's überhaupt noch diese eine Definition dafür? Und die zweite Frage dann gleich hinten dran, dann darfst du ein paar Worte mehr sagen. Gibt es denn die gute Führungskraft?
Ja, Michaela, vielen lieben Dank. Und da gibt es doch eine Menge zu erzählen darüber. Nein, also es gibt mehrere Führungsdefinitionen für eine gute Führungskraft. Aber es geht immer noch darum, Menschen zu bewegen, eine Leistung zu erbringen. Es geht immer noch darum, im gemeinsamen unternehmerischen Umfeld das gemeinsame Interesse herauszukristallisieren und über diesen Punkt dann auch eben Menschen zu gewinnen, Menschen zu begeistern, Leidenschaften zu erkennen und Leidenschaften dann auch zu nutzen. Und wie du gesagt hast, das ist richtig, wir haben ja, also in der guten Bewerbung steht nach wie vor heute drin, ich lese gerade wieder welche, ich bevorzuge einen kooperativen Führungsstil. So nennt sich das, so klingt das wunderbar und gut, aber auf die Klinge, es ist eigentlich nicht mehr richtig. Warum? Du hast das gerade selber angesprochen. Wir haben die autoritäre Führung, wo wir so der guten Meinung sind, auch im deutschen Mittelstand. Davon haben wir uns redlich verabschiedet. Ich gebe da auch mal eine Zahl rein. Über 60% der mittelständischen Unternehmen werden noch zum Teil nach diesen Prinzipien geführt. Spannende wow. Zahl. Hätte
das
ich nie
ist
erwartet.
Immer noch sehr hoch. Ja, mich wundert es nicht. Ich bin aus Bayern. Und da passt es auch so ein bisschen rein. Ich weiß nicht, wie sich das dann tatsächlich auf die deutschen einzelnen Bundesländer verteilt. Aber ich glaube, in Bayern gibt es diesen klassischen hierarchischen autoritären Führungsstil noch sehr oft.
Ja. Naja, und du hast es gerade angesprochen, Michaela. Ne? Wir sind eben auch noch in dieser Babyboomer-Generation, was die Führung betrifft. Da haben wir noch einen sehr hohen Prozentanteil. Du hast sie gerade veröffentlicht. Und da rührt das natürlich auch her. Wie sind wir erzogen worden? Was waren die Botschaften, die man uns mit auf den Weg gegeben hat? Und in der Vergangenheit waren das so Führungsprinzipien, die wir als gut erachtet haben. Autoritärer Führungsstil, daneben der patriarchische Führungsstil. Da gibt's ja auf der Alp, zum Beispiel in Burladingen durchaus auch nochmal Beispiele, wie das so aussehen könnte. Oder in Künzels auch trifft man diesen Führungsstil gelegentlich auch noch an. Laissez-faire Führung, mal alleine lassen und dann kommt eben der kooperative Führungsstil. Aber du hast die Frage gestellt, Michaela, was ist denn eigentlich jetzt hier so der richtige, der prädestinierte Führungsstil? Und es ist nach wie vor, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es der situative Führungsstil. Es kommt auf die situative Situation an. Es kommt natürlich auf die Leute an, die wir zu führen haben, auf die Typologien, die Unterschiedlichkeit der Typologien bei den Mitarbeitenden. Da gilt es dann auch wirklich situativ zu führen. Oder mit anderen Worten, manchmal braucht es wirklich noch Autorität und manchmal braucht es auch patriarchischer Führungsstil für eine gute Führung. Manchmal braucht es aber auch das Laissez-faire, das Freiraumgebende und manchmal braucht es eben den kooperativen Führungsstil. Ich denke, situativ ist da die gute Antwort.
Ja, das ist tatsächlich, finde ich jetzt, das, was es heute sein muss und wo man eigentlich alles wieder zusammenfassen kann von den anderen Führungsstilen, weil wenn man sich eben auf die Situation, und das sind ja verschiedene Dinge, in welcher Ecke bin ich, in welcher Branche bin ich, wie groß ist das Unternehmen, wie groß ist das Team, wie alt ist die Führungskraft, welche Geschlechter habe ich drin, wie verteilt sich das Alter, ja, sind alle praktisch aus der gleichen Kultur, auch das spielt eine Rolle, auch das muss man heute berücksichtigen. So viele verschiedene Dinge, aber für mich gehört zum Situativen, wie du auch gerade schon gesagt hast, auch das Personelle dazu. Und was ich festgestellt habe in diesen vielen Jahren, wo wir jetzt eben mit unseren Tools auch unterwegs sind, dass es auch nicht mehr diese ganz klassischen Führungsmotive gibt, um wieder auf unsere inneren Motive zu kommen, wo Einfluss macht natürlich ein klassisches Motiv wäre im autoritären Führungsstil, wo es einfach diese klassischen Leistungsmotive gibt, um Ziele zu erreichen, um voranzukommen, sondern heute sind eben auch andere Motive mit wichtig, soziale Motive, um eben diese demokratische oder auch mal die Laissez-faire oder diesen anderen Führungsstil mitzuerleben. Und es ist auch einfach abhängig, wie angetrieben ist die Führungskraft im Vergleich zu dem Team, das es führen muss. Und da habe ich das Gefühl, wird immer noch viel zu wenig hingeschaut, weil wir erwarten doch immer noch von Führungskräften ein bisschen höhere Motive, mehr angetrieben als von den Mitarbeitern. Und dann kommt auch hier schon ganz schnell dieser Reibung oder dieser Konflikt zustande, dass wenn man seine und die Motive der Mitarbeiter nicht kennt, sehr schnell auseinanderdriftet, weil die Erwartungen der Führungskraft natürlich von den eigenen Motiven ausgehen und die sind einfach dann höher als die von den Mitarbeitern. Und wenn dann jeder so seine individuelle Persönlichkeit mit reinbringt, dann stelle ich mir das heute wirklich so viel schwieriger vor, eben mit dieser situativen Art des Führens allen gerecht zu werden. Was denkst du darüber oder was sind deine Erfahrungen?
Naja, also Michaela, zunächst einmal direkt an die Adresse von euch, wenn wir jetzt mal hingehen und nehmen mal einen Führungsteamsensor. Wir nehmen mal einen Teamsensor und sagt, naja, wir lassen das Team mal hier entscheiden, wie sehen wir denn Führung, und nehmen nachher auch mal die Führungskraft und sagen, bitte liebe Führungskraft, wie siehst du denn deine Wirkungsweise? Und wir legen diese beiden Sensoren mal übereinander. Da, ich glaube, dann kommen wir wirklich der Realität näher, weil, und das wissen wir aus unserer täglichen Arbeit, die Deltas sind das Spannendste, was wir da wahrnehmen können. Und es gibt eben noch keinen Führer für Führung. Natürlich kann ich mich intensiv damit auseinandersetzen. Natürlich frage, kann man Führung lernen? Natürlich kann ich Führung lernen und kann mir einiges dazu auch ins Boot holen. Wenn wir uns die Frage stellen, was macht denn wirklich so eine gute Führungskraft aus? An was kann ich sie denn wirklich erkennen? Ich glaube, dann kommen so ein paar Punkte zusammen. Ich will mal einige benennen. Zunächst einmal denke ich, nehme ich mal diesen Begriff der sogenannten empathischen Führung. Dieses Empathische, dieses Einfühlende, dieses ich bekomme die Dinge mit, ich habe dafür mein Radarsystem ausgerichtet und ich bekomme relativ schnell zum Beispiel in meinem Team mit, wie ist da die Stimmung, wie sind da die Themen, wie sind da die Leidenschaften, wie sind da die Stärkenprofile, wie sehen die Typologien aus, all diese Fragestellungen. An oberster Stelle steht zwischenmenschliche Kommunikation. Zwischenmenschliche Kommunikation, danach das aktive Zuhören, das ist zwar auch schon so ein Begriff, der ist etwas ausgetreten, hat aber nach wie vor den Anspruch, gerade in der Führung berücksichtigt zu werden. Und ich nehme natürlich hier auch nochmal Transparenz und Klarheit. Ich habe hier einen Lieblingsbegriff dafür, ich will den gerne mal benennen, er heißt nämlich Zielklarheit. Also wir sind irgendwie Weltmeister, Ziele zu formulieren, und da sind wir schnell und da machen wir viel. Also drüber reden fällt uns nicht schwer, aber von Zielklarheit sind wir manchmal doch ein Stück entfernt. Und ja, gleichsam muss er natürlich die Konfliktlösungsmöglichkeiten auch haben, denn mal ganz ehrlich, Konflikte gibt's in jedem Team oder zumindest unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Wahrnehmungen, und da braucht's eben auch eine gute Fähigkeit.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil bei uns tatsächlich in unserem Führungssensor, wo ja die Führungskraft sich selber einstellen kann, und sie kann auch den Perspektivwechsel für sich einnehmen und überlegen, wie sehen meine Mitarbeiter mich denn als Führungskraft? Oder er kann, oder sie, die Führungskraft, ja, sie kann die Mitarbeiter auch einladen, diesen Führungssensor einzustellen und das zu bewerten. Und das Interessante, einmal ist das Interessante schon, dass die Führungskräfte sich tatsächlich in der Regel besser einschätzen, als die Mitarbeiter das dann bewerten. Es liegt aber auch nicht so weit auseinander, dass es sehr prägnant ist. Dann fand ich sehr interessant, dass wir fast die doppelte Anzahl an eingestellten Ich-Sicht-Führungssensoren-Ergebnissen haben im Verhältnis zu Mitarbeiterauswertungen, obwohl ja ein Mitarbeiter nicht immer nur einer ist, sondern es gibt dann immer eine ganze Gruppe ja eigentlich hinten dran. Das heißt, es gibt sehr wenig Führungskräfte, die bereit sind, sich tatsächlich von den Mitarbeitern bewerten zu lassen. Das finde ich interessant. Aber weil du vorhin das sagtest, da wollte ich jetzt noch mal drauf zurückkommen, die tatsächlich drei Sachen, die Führungskräfte auch mal als kipplig oder brennend einstufen, sind Ziel- und Aufgabenklarheit, wo sie sich sogar selber an die Nase packen und sagen, das dürfte für meine Mitarbeiter vielleicht nicht immer ganz so sein, wie das sein sollte. Und die Realisierbarkeit der Ziele, dass sie dann auch nicht realisiert werden können in der Zeit, wo man sich das vorstellt, oder vielleicht generell nicht realisiert werden können. Und das Dritte, und das hängt vielleicht sogar damit zusammen, ist der Sinn und Nutzen hinter den Zielen, der oft einfach nicht verstanden wird und dann natürlich auch die Motivation runtergeht von den Mitarbeitern, dass man neben dem, wenn man gar nicht genau weiß und diese Klarheit zum Ziel hat, den Sinn noch nicht mehr dahinter versteht. Ja, also das finde ich ganz, ganz spannend. Ich glaube, Olli, du wolltest irgendwo da auch was dazu fragen, ob sich das verändert hat, was die Generationen jetzt angeht.
Also ich habe generell, glaube ich, ein Problem mit dem Wort Führung an sich. um es mal ganz zurückzuführen zu den Basics. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo ich das höre, ob die heutigen Generationen mit dem Begriff Führung überhaupt noch was anfangen können. Ihr habt das jetzt sehr schön erklärt, ja, dass die Führung eigentlich was ganz anderes meint, nämlich die gute Kommunikation zwischen den Managern oder die was bewegen möchten und den Mitarbeitenden. Aber wir haben so viele Erfahrungen jetzt als Gesellschaft mit dem Verlust des Führungsbegriffs und wie Menschen sich heute benehmen, in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Politik, dass eigentlich, glaube ich, die jungen Menschen gar nicht mehr so dieses Bewusstsein haben und eigentlich gar nicht mehr geführt werden möchten aktiv.
Macht das Olli, Sinn? Ja, hier sprichst du natürlich die Generationen an. Ich komme gleich nochmal auf die Generationen zurück. Ich will aber nochmal kurz spiegeln, was ich gerade gehört habe von euch. Interessant in dem Zusammenhang. Übrigens, ich finde den Begriff Vorgesetzter schlimmer wie den Begriff Führung. Das nur mal nebenbei. Und zum Thema Führung.
Das sind ja auch wirklich tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn einer führt, dann kann das auch sein, dass er dich an die Hand nimmt und man geht nebeneinander. Mhm. Das ist möglich. Aber ein Vorgesetzter wird einfach vor dich hingesetzt.
Das ist einfach eine Blockade, eine Wand.
Du bist erstmal dahinter. So, ganz einfach. Aber entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe.
Ja. Gut, alles gut. Und wir haben ja manchmal dann auch noch damit verbunden, das Peter-Prinzip. Kennt ihr ja aus der Praxis. Peter-Prinzip heißt immer, der Nächstverfügbare wird zur Führungskraft, weil niemand anderes da ist. Und wenn man genau zuschaut, die werden oft gar nicht gefragt, ob sie das wollen. Und dann werden sie ganz unglücklich in der Führungssituation nach dem Motto, hey, in der Linie wäre es mir doch viel besser gegangen. Und ich hätte meine Leidenschaft doch deutlich besser leben und ausleben können. Und plötzlich bin ich Führungskraft. By the way, nochmal zwei Zahlen, die ich auch nochmal für spannend finde für die Zuhörenden. Denn 75%, ich beziehe mich auf Mittelstand in der Aussage, wollen geführt werden. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Ja. Übrigens jetzt generationsübergreifend, Olli, ich komme gleich nochmal drauf. Und was die zweite Zahl spannend macht, 70% kennen die Erwartungshaltung ihrer Führungskraft nicht. Und das macht mich doch, da staune ich doch wirklich, wenn wir über die Begrifflichkeit von Führung und Wechselwirkung von Führung nachdenken, wenn diese beiden Zahlen valide sind.
Tatsächlich wundert es mich nicht.
Ja. Ja.
Einmal, weil ich eben inzwischen mehrere tausend Profile von IMAs vorliegen habe und sehe, dass, und ich denke schon noch, dass es gewisse Führungsmotive gibt und einfach der Antrieb und die Motivation auch da sein muss, um Verantwortung zu übernehmen und um Menschen zu führen. Und zu führen heißt eben nicht immer, wie wir ja jetzt mehrfach schon gesagt haben, das Autoritäre, sondern einfach der Mann an der Spitze zu sein, Ziele zu stecken, irgendwo auch einen Weg zumindest vorzuschlagen, der gegangen werden kann und zu gehen. Und die meisten Menschen sind einfach froh, wenn sie sich dieser Verantwortung nicht annehmen müssen und nicht so viel Menschen noch hinter sich haben, die sie führen müssen und fürs Unternehmen was erreichen müssen. Viele wollen einfach nur bei all dem Wahnsinn, der ansonsten da draußen in der Welt los ist, einen guten Job machen, ihre Stunden da sein, ihren Teil dazu beitragen, dass das Unternehmen überlebt, weil davon hängt ja natürlich auch ihr Job ab und ihre Jobsicherheit ab, aber sie werden tatsächlich gern geführt. Nur ich denke, wie bei so vielen heute, ist die Definition, die jeder einzelne Mensch hinter Führung sieht, ganz, ganz krass gekoppelt, einmal an seine Erziehung und einmal auch an seinen eigenen Motiven und an dem, wie er angetrieben ist. Also das ist das eine, was mich nicht wundert, dass wirklich Führung gewünscht wird. Und das andere wundert mich tatsächlich auch nicht, dass die meisten gar nicht wissen, was die Führungskraft erwartet. Mhm. Denn in Deutschland, und die meisten Profile, die wir einfach haben, sind im Moment aus Deutschland, weil wir erstmal noch deutschsprachig unterwegs sind, aber das niedrigste Motiv und mit Abstand das niedrigste Motiv, und da gehören auch alle Führungskräfte mit rein, und ich wundere mich auch immer wieder, ist das Motiv Sichtbarkeit. Und zu dem Motiv Sichtbarkeit gehört ja nicht nur, ich nehme mich zurück und ich muss nicht auf der Bühne stehen, ich muss nicht glänzen, ich muss kein super besonderer Mensch nach außen sein, sondern da gehört auch dazu, dass man zu wenig die Dinge kommuniziert, die kommuniziert werden müssen. Und in einem Team müssen Ziele kommuniziert werden, da müssen Aufgaben verteilt werden, ob man die miteinander entscheidet, wer was macht, oder ob das eine Führungskraft entscheidet. Aber natürlich muss da sehr viel kommuniziert werden. Und das ist tatsächlich was, was so ein bisschen in die falsche Richtung, glaube ich, geht immer mehr in Deutschland. Da kommen auch die digitalen Medien, die sozialen Medien und das alles dazu. Man verlernt tatsächlich mehr und mehr zu reden. Man macht noch Daumen hoch, Daumen runter, man reagiert. Aber tatsächlich wird 1:1
immer weniger kommuniziert.
Du kannst dich erinnern, ich habe dich vor ein paar Tagen einfach ganz frech angerufen, ohne einen Termin vorher auszumachen, weil wir uns so gut kennen. Aber das würde ich mich heute sonst gar nicht mehr trauen. Und das war früher gar nicht.
Das entspricht auch nicht mehr der heutigen Etikette. Die heutige Etikette ist tatsächlich die, dass man sich erst einen Anruf ankündigt per sozialer Medien oder WhatsApp oder ein SMS, dass man gleich anrufen wird, dann ruft man an und danach spricht man nach dem Anruf weiter.
Das sieht man mal, wie sich die Welt verändert, gell? Und hier genau. An der Stelle nochmal, ich hatte vorhin ja nochmal gesagt hier, was braucht's denn für die Führungskraft heute? Ich denke, Führung ist im Begriff. Wir sind mittendrin. Führung wird sich zum Teil komplett verändern. Ich ergänze. Verändern müssen. Und ich werde das Ganze auch nochmal argumentieren, weil wir sind auch, natürlich sind wir, ich sagte vorhin mal, wir sind Weltmeister im drüber reden. Das zeigt die Anzahl der Meetings, vor allen Dingen die Anzahl der Meetings, die früher und spontan beginnen ohne Agenda, aber später dafür enden. Alle nehmen natürlich teil, und wir haben hinterher, wenn ich die Frage stelle, das mache ich oft in Seminaren und Workshops, wie viele Entscheidungen habt ihr denn getroffen in eurem Meeting? Dann wird die Luft aber dünn. Will also heißen, was wir auch brauchen, sind Menschen, sind Führungskräfte, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen treffen hat halt auch immer etwas damit zu tun, konkrete Verantwortung zu übernehmen. Ja?
Ganz genau.
Ja, zweite Geschichte, gucken wir uns mal die Generation Z an. Die Generation Z, wenn wir das mal so als Beispiel reinnehmen, das sind ja die Geborenen 96 bis etwa 2010. Eine völlig neue Generation, wenn wir hier über neue Führung nachdenken, die ist technologieaffin, sie ist immer online. Natürlich hat sie auch, sie ist ungeduldig, erkennbar ungeduldig. Sie ist fordernd, für viele zu fordernd. Viele nennen es auch schon ohne Respekt oder frech. Ich sehe das anders. Und sie ist gesundheitsbewusst und umweltbewusst. Nehmen wir also mal diese neue Generation und verknüpfen das mal mit dem Anspruch an künftige Führung. Dann wiederhole ich mich, glaube ich, muss sich Führung nicht nur anpassen, sondern ich glaube, Führung bekommt andere Rahmenbedingungen, Führung bekommt andere Ansprüche. Man sagt dann immer nach Generation Z, die ist so, naja, sie ist faul und ähnlichen und selbstgefällig, und all diese Plattitüden stimmen eben nicht, und die Presse macht uns da auch ein bisschen was vor, würde ich sagen. Sondern nein, die wollen Leistung erbringen, durchaus, ja. Das sieht man daran, dass sich das Lernen dieser Generation völlig verändert hat. Die hören, ja, Olli?
nicht nur das Lernen, sondern auch das Kommunikationsverhalten. Ja. Ich möchte da ganz kurz auf eine Studie verweisen, die wir neulich hier im Münchner Merkur gesehen haben. Weiß nicht, ob du schon mal von der Speisekartenangst gehört hast. Von dieser jungen Generation Z, also wie du sagtest, das sind die Leute zwischen 18 und 24, und da wurde untersucht bei 2000 Befragten, wie sie sich denn fühlen, wenn sie in ein Restaurant gehen, um ein Essen zu bestellen. Und 86% der Befragten fühlen sich sehr unentspannt und 67% haben sogar Angst davor. Warum? Wenn du das Essen auf dem Handy bestellen kannst, kannst du das noch 5-mal wechseln, bevor es tatsächlich ausgeliefert wird oder Bestellknopf kommt, die Bestellung losgeschickt wird. Wenn du dem Ober gesagt hast, was du bestellst, dann geht er einfach in die Küche und kommt nicht mehr zurück. Ja?
Oder mit dem Essen dann.
Kommt dann mit dem Essen, was du vielleicht gar nicht haben wolltest, weil du dir nochmal 3-mal den Gedanken oder die Lust verändert hast. Viele amerikanische Ketten reagieren jetzt schon drauf, also McDonald's, Burger King und so weiter. Da kannst du wirklich mit einem großen Handy dir deinen Burger zusammentippen und dann letztendlich abstellen, ohne dass du mit jemandem sprechen musst. Und wenn jetzt dieses Kommunikationsverhalten, wir hatten es vom Telefon, was nicht mehr aktuell ist, wenn das direkte Gespräch einfach nicht mehr so oder so schwer fällt schon, was müssen denn dann junge Menschen oder wie können junge Menschen dann überhaupt noch kommunizieren, wenn sie führen möchten oder mit der Führung beauftragt
oder
worden
sind? Oder auch wie wollen sie geführt werden? Ja, das ist auch die andere Seite. Ich sehe ja immer beide Seiten, weil eine gute Führung funktioniert auch nicht ohne Mitarbeiter, die geführt werden wollen. Also es ist ja hinter beiden Seiten eine Erwartungshaltung. Also
das heißt, der Ober, der die Bestellung entgegennimmt, und wenn der auch jung ist, hat dann auch ein Problem damit, von jemandem anderen Befehle anzunehmen, oder?
Ja, naja, ich glaube nicht, weil dann wird er sich, glaube ich, den Job gar nicht aussuchen, aber vielleicht gibt es irgendwann mal keinen Service mehr. Das kann natürlich auch sein. Aber du hast da vorhin auch angefangen, Andreas, mit die Führung wird sich verändern müssen. Vielleicht magst du da nochmal das ein bisschen weiter ausführen, weil ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja selber auch sehr junge Kinder noch, die jetzt nicht ganz Generation Z sind. Die sind tatsächlich noch Generation Y. Aber es geht eben in die Richtung. Und wir finden es ganz spannend, wie sich eben das alles so Stück für Stück verändert hat und auch wie wir mit ihnen arbeiten. Also, ja.
Wie muss es sich denn verändern, Andreas?
Naja, also jetzt gucken wir mal gemeinsam in die Glaskugel, oder? Nein, gucken wir nicht, sondern wir nehmen nochmal das Führungskreuz. Das finde ich interessant. Ich arbeite in meinen Seminaren zum Teil ja bei Themen wie Vorgesetzter ohne Vorgesetztenfunktion, ohne Schulterklappe. Und da haben wir, ich baue da manchmal dieses Führungskreuz auf. Nochmal, autoritär, Patriarch, laissez-faire und dann der kooperative Führungsstil. Ich stelle 2 Fragen. Frage 1. Wie wirst du denn gerade geführt? Und 2/3 davon entsprechen genau der Zielgruppe der Generation Z. Wie wirst du gerade so geführt? Und die meisten Antworten, die koordinieren sich so ein zwischen laissez-faire und kooperativ. Ja, meine zweite Frage ist, wie möchtest du als künftige Führungskraft führen? Was ist denn dein Anspruch? Und ja, wir arbeiten da so mit Klebepunkten, mit Chart, klar. Und da wird's einfach deutlich. Und interessant ist das Ergebnis. Das Ergebnis heißt, die Mehrheit, die deutliche Mehrheit möchte selbst zwischen laissez-faire und kooperativ führen. Und das gibt uns auch nochmal so ein Spiegelbild, dass autoritäre Führung und patriarchische Führung eine Führung von gestern ist. Und wenn wir dann weiterhin gucken, wir nehmen nochmal die Generation Z, die ist schnell, die beschäftigt sich mit Podcasts, mit Webinaren, mit Videos, die haben ganz andere Lernmöglichkeiten für sich in Anspruch genommen. Und die spannende Frage wäre doch, was könnten Babyboomer alles lernen von der Generation Z?
Absolut, da bin ich zu 100% bei dir. Ja, also das ist wirklich spannend, ja.
Ja, und die zweite Frage natürlich, was könnte denn die Generation Z in der Umkehrung von den Babyboomern lernen? Damit meine ich nicht althergebrachte Führungsprinzipien, sondern damit meine ich inspirierende Gedanken, inspirierende Gespräche, wo man miteinander mal auch in die Perspektive und in die Zukunft guckt. Ja. Und nicht mit dem Stempel mal eben zur Tat schreitet, die Generation Z ist Stempel.
Ja, aber meine Erfahrung ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass da auch ganz viel, wie du vorhin schon gesagt hast, in den Medien hochgepusht wird und das auch angeheizt wird dann auf diesen beiden Seiten. Du bist jetzt ein bisschen mehr tatsächlich live in den Unternehmen drin, wo du das mitkriegst und spüren kannst. Wir kriegen es mehr mit über unsere Partner, über verschiedene, die in der Führung und in der Teamentwicklung unterwegs sind. Oder mit unserem eigenen Team. Und ich erlebe unser Team, das sehr jung ist, überhaupt nicht so, dass die ein Problem haben mit uns als Generation. Also ich bin noch Generation X, Olli ist die Boomer-Generation und unsere sind alle drei aus der Y-Generation. Also wir lieben es, voneinander zu lernen. Ja. Und alle unsere Mitarbeiter hätten die Chance gehabt, dass sie nicht als Angestellte anfangen bei uns, sondern dass sie hätten mit einsteigen können. Das wäre dann praktisch diese, das gibt's auch, da gibt's auch viele Unternehmen, die das inzwischen machen, wo die Mitarbeiter anteilig selber Geschäftsführer sind oder mitentscheiden dürfen, mitsprechen können. Das wollten tatsächlich unsere Mitarbeiter auch nicht. Sie wollten angestellt sein. Gleichzeitig lieben sie aber die Flexibilität, die sie bei uns haben, dass sie in ihrem Aufgabenbereich Verantwortung übernehmen und sehr flexibel mit einem abgestimmten Zeitraum Ziele erreichen können und damit arbeiten können. Und deswegen, ich finde es immer schwierig, wenn man Dinge pauschalisiert. Und das passiert aber gerne über die Medien, dass die Generation Z, die Generation der Boomer nicht mag. Ich halte es ganz schwierig. Und ich glaube auch, ich bin da zu 100% bei dir, dass wir voneinander so unglaublich viel lernen können. Ich staune nämlich zum Beispiel darüber, wie smart so viele junge Menschen in der Generation Z heute schon sind, wie reflektiert die sind, wie weit die schon denken. Ja. Da waren wir noch in dem Alter irgendwo ganz woanders unterwegs, wie weit die heute schon sind mit ihren Gedanken und auch mit ihrer Intelligenz, was sie gelernt haben und so weiter. Ja.
Bei uns schreibt gerade die Studentin eine Masterarbeit und das ist einfach unglaublich. Ich glaube, sie ist 23, was sie für Inhalte daraus knallt. Da hätte ich 20, 30 Jahre länger gebraucht, glaube ich.
Ja, genau. So, also das ist etwas, wo ich denke, da müssen wir echt nochmal zusammenwachsen. Aber wir waren ja auch da, dass wir sagen, okay, unsere Generationen wandern langsam raus aus der Arbeiterwelt und deswegen wird sich die Führung auch so oder so jetzt verändern müssen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen ansetzen und so ein bisschen mich mit dir oder uns mit dir austauschen, wie das denn funktionieren kann dann in Zukunft. Was denkst du denn, Andreas? Weil es ist schon schön, wenn man sich einen Führungsstil von demokratisch im Zusammenhang mit laissez-faire wünscht, aber denkst du, das wird funktionieren?
Also ich glaube, wir reden über die Möglichkeit von Freiraum, wir reden über Gestaltungsmöglichkeit, wir reden über Denkfreiräume und wir reden über einen ganz eigenen Weg. Das bedingt natürlich eine Akzeptanz dafür, denn oft ist es ja so, dass wir immer so mit unserem Gelernten auch vergleichen und abgleichen und gleich sind wir wieder auf der Ebene von Bedenken oder so haben wir das ja noch nie gemacht oder so kann man das ja überhaupt nicht machen. Aber ich glaube, genau diese Freiräume braucht es auch. Nehmen wir mal die Führungskräfte, die heute ohne vorgesetzten Funktion unterwegs sind, die haben eben gar nicht mehr die Möglichkeit, über eine Schulterklappe zu führen mit direktiven Anweisungen oder mit irgendwelchen Machtgehabe, sondern hier kann man wirklich die Frage stellen, wie sieht Führung denn aus? Übrigens, Olli, an der Stelle, da heißen Führungskräfte auch nicht Führungskräfte. Sondern
wie heißen die Begriff, denn?
Sie heißen Koordinatoren.
Ah ja, sehr interessant.
Ja, finde ich auch den Begriff. Aber Olli, um gleich hier wieder Farbe ins Spiel zu bekommen, es sind Koordinatoren mit Führungsaufgaben. Und das sieht man sehr deutlich auch. Sie sind ja in der Sandwich-Position drin. Und ich sage öfter mal, der Abstand zwischen Borke und Baum ist manchmal nicht groß. Stell dir mal vor, du hast dann noch zwei Chefs über dir und du hast die ganzen Mitarbeiter unter dir. Dann ist wirklich so, dann bist du Vermittler, dann bist du Katalysator. Und dann sind wir wieder bei dieser empathischen Führung. Was meine ich damit nochmal? Zu entdecken, wo die Leidenschaften sind.
Darf ich nochmal ganz kurz rückfragen? Sind denn dann Menschen, die Führung ohne Schulterklappe machen sollen, nicht einfach Projektverantwortliche? Weil ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren in unserem amerikanischen Unternehmen war es so, dass es eigentlich nur die Führungskräfte ursprünglich wirklich was werden konnten, wirklich hohe Gehälter haben konnten. Und wie du vorher sagtest, oftmals wurden die Führungskräfte einfach nur bestimmt, weil kein anderer da war. Aber viele, die Individual Contributors, also so hat man die früher genannt, die wollten auch Karriere machen, die wollten auch mehr Geld verdienen. Und die waren eben dann mehr so Projektmanager. Die hatten viel Verantwortung, aber dann halt im Projekt. Deswegen wollte ich das nur noch mal klären, was du meintest mit Führung ohne Schulterklappe. Wie du sagst, Koordinatoren. Besteht da der Anspruch, dass diese Leute tatsächlich Menschen führen sollen oder Projekte führen sollen?
Also, wenn die Frage so explizit gestellt wird, dann ist damit verbunden die Projektmanagementführung, nicht die Menschführung, was ich so schade finde. Denn wenn ich einen Begriff der Koordination oder der Koordinatoren nehme, dann ist nicht nur das Projekt da im Vordergrund, sondern gerade auch die Menschkompetenz, die Menschführung. Absolut. Und ich bin richtig enttäuscht, wenn 80%, manchmal 90% sich dann bei mir zurückmelden und sagen, ja, hör mal, du bist jetzt also hier. Du leistest Führung, ohne dass du eben disziplinarische Vorgesetztenfunktion hast. Was machst du denn konkret? Und die Antwort, Olli, lautet, ich leite Projekte.
Ja, und das und die Projekte, da sitzen ja Menschen, ja. Du bist Projektmanager oder Produktmanager. Und um überhaupt was zu bewegen, sitzen da ja andere in den Teams. Die sollen sich ja bewegen und irgendwas tun.
In der Regel ist das Projekt ja nicht ohne Menschen, die dahinter stehen, die das durchführen. Also man ist ja nicht Projektleiter und macht das ganz alleine, weil dann hätte ich ja nicht das Wort Projektleiter, sondern dann würde ich einfach ein Projekt kriegen, das ich durchführen muss. Aber wenn ich es leiten muss, hat das ja wieder so eine Führungsgeschichte und dann muss man natürlich die Menschen da schon mit einbeziehen. Ja, das ist
so ein bisschen eine Mogelpackung.
Ein bisschen, ja, das ist es. Und das ist wieder schade, wiederum für die Führungskräfte. Du hast da vorhin gesagt, viele sind auch in dieser Sandwich-Position. Also ich glaube, dass ganz viele Führungskräfte tatsächlich in so einer Mogelpackungsecke sitzen. Und auch wenn sie nach oben abliefern müssen, was dann in der Regel nochmal eine andere Generation ist, als die Generation, die nach unten ist. Ja, dann gibt es natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, Führungskräfte, die einfach automatisch Führungskräfte werden, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen und obwohl sie vielleicht auch gar nicht dafür angetrieben sind und plötzlich auf diesen Posten sitzen und völlig überansprucht sind und im Burnout landen. Auch das ist dann alles möglich. Also das kennst du mit Sicherheit auch. Du hast auch wahrscheinlich deinen Gesundheitsberater, glaube ich, hast du vorhin gesagt, nicht umsonst gemacht, sondern genau deswegen, um solchen Menschen dann dabei auch noch zu helfen. Also da kommt so viel zusammen, was, wenn Führung nicht ganz klar definiert ist in einem Unternehmen, ja, und Ziele gesteckt werden und die auch kommuniziert werden, Führungskräfte teilweise wirklich nicht die leichteste Rolle haben.
Und jetzt stell dir mal vor, Michaela, du bist eine solche Führungskraft in dieser Sandwich-Position, Olli gleichermaßen, ne? Und ihr steckt da so zwischen den Abstand zwischen Baum und Borke ist manchmal nicht groß, sagt mich vorhin. Und dann fehlt dir Zielklarheit und Transparenz. Mhm. Und zwar als Abstimmung, als Vorgabe, als Teil einer Strategie, eventuell als Teil einer Vision. Und man lässt dich verhungern. Dann fängt's an, doch richtig spannend zu werden, wenn wir über wirkungsvolle Führung nachdenken.
Mhm. Ja. No? Und es gibt ja heute eine Vielzahl inzwischen von Angeboten, wie man eine Führungskraft entwickelt, wie man sie aufbaut, Trainings, Akademien, die sind ja voll davon. Also es ist das Hauptthema, ja, was ich so feststelle, was gesucht wird.
Über? Wie das heute gemacht wird?
Ja.
Du machst es ja.
Naja, also ich denke mal, die eine Variante ist natürlich Selbststudium. Viele sagen, ich beschäftige mich intensiv damit, weil ich begebe mich hier auf einen Weg von Führung und Verantwortung und sie verschlingen ein Buch nach dem nächsten. Das Problem dabei, das löst mein Thema nicht. Denn dann lese ich mir Schlagzeile an, dann lese ich mir Überschriften an, dann lese ich mir Halbsätze an und die Frage ist immer, wie weit ist die Wirkung? Der nächste Point war der, wir gehen in ein Seminar für Führung oder für Workshop. Bitte nicht schlecht reden, das hat Wirkung und das hat auch gute Wirkung. Es bringt mich auf einen Weg, ich setze mich mit den Themen auseinander und vor allen Dingen spiegel ich immer mein eigenes Verhalten auch in einem Seminar oder in einem Workshop. Es kann mich da durchaus weiterbringen und es kann mir eine Mini-Agenda für das weitere Nachdenken liefern. Aber die echte Veränderung, das ist die Frage. Ja, Ich glaube, bei Führung braucht es eine längerfristige Begleitung von außen. Das heißt, wir machen gerade sehr, sehr gute Erfahrungen damit, Führungskräfte 24 Monate mit ganz unterschiedlichen Tools zu begleiten und dort ganz unterschiedliche Themen auch miteinander zu bewegen. Zwischendurch immer wieder mit Individualcoaching ergänzt und das kombiniert mit den Tools, die ihr bei Denkzeugen habt, das ist eigentlich die ideale Kombination, Führungskräfte zu begleiten. Ich denke gerade, ich spreche mal den Pocket Coach an, welche vielfältigsten Möglichkeiten mir hier auf den Weg gegeben werden. Und ja. nicht zuletzt ist es ja so, die Führungskraft nachher auf dem Prüfstand, die lebt von ihrer Identität. Und die lebt von ihrer Authentizität. Mhm. Und die muss in sich klar sein, weil die Identität und die Authentizität, die steht täglich auf dem Prüfstand.
Ja, das ist wohl wahr. Erzähl doch mal, lieber Andreas, weil das ist natürlich was uns auch mal tiefergehend interessiert. Wir wissen ja, dass du mit unseren Tools regelmäßig arbeitest und sie einsetzt, aber wie du sie explizit jetzt in dieser Begleitung einsetzt, egal ob es Individualcoaching ist oder in dieser 24-monatigen Begleitung ist, welche Tools liebst du denn am meisten und welche helfen dir da am meisten dabei, dass du den Führungskräften hier wirklich Erkenntnisse bringen kannst, aber sie auch echt weiterentwickeln kannst in ihrem Tun in der Führungsarbeit?
Wir haben ja immer in der Vergangenheit kräftig gearbeitet mit Selbstbild, Fremdbild. Und ich nehme nochmal die beiden Begrifflichkeiten Identität und Authentizität. Wir haben da natürlich das gerade auch im Bereich der Identität, das Haus von Petzold. Was war das nochmal? Das sind diese Säulenprinzipien, wo wir haben die Säule der Leiblichkeit, der soziale Kontext. Dabei war Arbeit und Leistung, materielle Sicherheiten und vor allen Dingen Werte und Normen. Das greift allerdings ein bisschen zu kurz. Konkrete Antwort auf deine Frage. Pflichtprogramm ist so ein bisschen die innere Motivanalyse, die wir ganz oft anwenden. Weil das ist deutlich mehr wie Eigenbild, Fremdbild, sondern da geht es wirklich um meine Motive, die mich wirklich antreiben, die gestalten, die etwas mit mir tun, die meine Wegbegleiter sind. Und wir wissen ja aus der täglichen Arbeit, da habe ich natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, in der Bewertung einer inneren Motivanalyse zu sehen, wo liegen da tatsächlich meine antreibenden Faktoren oder wo liegen vielleicht auch untergeordnete Punkte, die ich auf dem Weg, auf den ich mich begeben habe, vielleicht vernachlässigt habe oder vergessen habe.
Das, oder also die da ist die,
Hast du denn ein Beispiel für uns, wo man sich das mal ein bisschen klarer vorstellen kann? Also muss ja auch keine Namen nennen, aber was das eine Führungskraft gebracht hat, dass du mit der Führungskraft mit den inneren Motiven gearbeitet hast, also so, dass sich die Hörerinnen das mal vorstellen können, was da eigentlich passiert. Gab es das ein oder andere Motiv, das da geholfen hat, dass er das erkannt hat oder verstanden hat, wie er es gegenüber den Mitarbeitern anders einsetzen muss? Da würde ich mich freuen, wenn du da ein Beispiel für uns hast.
Ja, ich nehme mal gleich zwei Beispiele. Also erstmal das erste Beispiel, da hatte ich ein Individualcoaching mit einer Führungskraft und wir haben auch mit der inneren Motivanalyse nicht nur, sondern auch mit den Sensoren, aber erstmal vorrangig mit der inneren Motivanalyse gearbeitet. Unter anderem ist dort einer der Lebensmotive ist Perfektion. Und wir haben ja eine Skala von 0 bis 30, 30 so den höchsten Wert, 0 sind wir ganz unten angesiedelt. Und ich dachte immer, ich lerne keine Menschen kennen, die einen höheren Antreiber in Perfektion haben wie 28. Da war ich dann schon, doch, ich habe jemanden kennengelernt im Individualcoaching. Er hatte nämlich dann als Führungskraft den Wert bei Perfektion von 29.
Wow.
Hey. Und dann,
ich kenne übrigens zwei, die eine 30 haben, aber es gibt's.
Hey, du bist mir voraus. Du bist mir voraus. Lass uns drüber reden demnächst.
Ja,
aber was hat's denn für eine Auswirkung gehabt? Der Führungskraft war nicht bewusst und war nicht klar, dass er diesen außerordentlichen hohen Wert, den er für sich selber in Anspruch nimmt, in sein Team rein projiziert. Nach dem Motto, wer im Team nicht mindestens den Antreiber 29++ hat in meinem Team, der kann mir nicht gerecht werden oder der kann mit mir nicht effektiv zusammenarbeiten. Und das war eine wichtige, das war eine große Erkenntnis, dass gerade hier in der Wechselwirkung der Antreiber die Führungskraft dann gesagt hat, hier muss ich dringend nicht nur nachdenken, sondern hier muss ich in meiner Anspruchshaltung an mein Team deutlich Veränderung bewerkstelligen.
Also sprich, es war eigentlich gar nicht möglich, dass die Mitarbeiter ihm gerecht werden konnten. Das ist das eine. Das andere Schöne ist aber, wenn man das erkennt, dass der Perfektionismuswert einem da im Weg steht, ist das tatsächlich eines der Motive, die am leichtesten zu verändern sind, von oben nach unten. Und wenn man gezielt dran arbeitet, das relativ schnell verändern kann. Das finde ich das Schöne. Aber gerne noch zu deinem zweiten Beispiel, Andreas.
Ja. Und da hilft natürlich dann auch bei der inneren Motivanalyse haben wir ja den großen Vorteil, dass wir auch immer eine komplette Auswertung dahinter legen. Nicht nur, was kann ich ableiten, sondern was kann ich jetzt konkret Schritt für Schritt tun, um diese Werte dann auch anzupassen oder zu verändern. Zweites ist ein andersrum extrem. Und zwar, wir hatten eine Führungskraft, die also auch Projekte zu leiten hatte, aber auch unterschiedliche Teams zu leiten hatte. Und wir waren da bei dem Thema Sichtbarkeit und dann auch Anspruch an Sichtbarkeit bei einem Wert von 4. Wir reden über eine Führungskraft. Und das projiziert sich natürlich dann auch wieder, wenn ich nicht sichtbar bin, wenn ich nicht hörbar bin, wenn ich nicht kommunikationsstark bin, nicht auf dem Pegel, sondern in Bezug auf Transparenz, habe ich verloren. Das wissen wir alle, wie wir hier gerade so miteinander reden. Und da arbeiten wir jetzt das sind jetzt 6 Monate, an diesem sichtbar werden, hörbar werden, klarer werden.
Super.
Und wir haben sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielt. Ich freue mich richtig darüber.
Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür. Ich möchte auch tatsächlich noch 2 kurze Beispiele mit anbringen, weil wir haben ja hinter unseren inneren Motiven auch die Möglichkeit, dass wir ein Führungsprofil drüberlegen kann, um zu schauen, wie viele Motive passen in dieses, sage ich mal, heutige Führungsprofil klassisch rein. Für uns ist das aber nie eine Vorgabe, sondern für uns ist es immer nur eine Orientierung. Und dann muss man immer noch mal drauf schauen, wie passen denn die inneren Motive zu meinem Team. Und ich habe da ein schönes Beispiel dafür, wo mich eine andere Partnerin mal um Rat gefragt hat, weil die Führungsmotive fast alle im unteren Bereich waren oder fast außerhalb der Bereiche waren, wo wir die Motive eingestellt haben, ob das denn für ihn möglich wäre. Und dann habe ich darum gebeten, ob es denn Motive von und IMAs auch von dem Team geben könnte, dass man die mal einlädt und dahinter schaut, weil sie war überrascht, weil sie sagte, eigentlich ist der sehr geschätzt als Führungskraft. Und dann haben wir es waren nicht so viele Mitarbeiter, knapp 10, haben die das IMA-Profil gemacht und haben festgestellt, dass die alle noch mal deutlich weniger angetrieben waren als er. Und dadurch war er als Führungskraft trotzdem der Antrieb für die anderen und hat die an die Hand genommen, aber eben genau auf diese sanfte Art, wie das Team das gebraucht hat. Das fand ich super spannend, das einfach auch mal zu sehen, dass man auch die Zusammenhänge zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft anschauen muss. Und dann habe ich da noch ein schönes zweites Beispiel, wo ich auch um Rat dazu gebeten wurde, wo es wirklich darum ging, dass man mal draufschaut, auch auf das Profil von jemandem, der von dem Unternehmen aus in eine Führungsrolle geschoben werden sollte. Das wäre für ihn wirklich ein Karrieresprung gewesen und er hätte mehr Verantwortung gekriegt und so weiter. Und wir haben drauf geschaut und da war das wirklich ganz klar, okay, da liegen fast alle Motive außerhalb und da würde man demjenigen wahrscheinlich die Freude an der Arbeit, die er in seiner Expertise hatte, weil er wurde eben, weil er Experte in dem war, was er konnte, gewünscht in eine Führungsposition geschoben, dass er das praktisch anderen vermittelt und andere da an die Hand nimmt. Und da gab es eben dann auch, wie du sagst, ein Individualcoaching dazu. Und der hat fast geweint vor Glück zu sehen, dass er eigentlich nicht dafür geeignet ist und dass er diesen Job jetzt nicht machen muss, sondern dass eine andere Person dafür ausgesucht wird. Und das finde ich auch so spannend, was man eben mit den inneren Motiven da alles machen kann.
Welch eine Erkenntnis. Und es sind ja, die innere Motivanalyse ist ja nur ein Tool aus eurem Portfolio. Und die Sensorenarbeit ist da nochmal spannender. Gib doch mal den Zuhörenden gerade nochmal einen Hinweis, Michaela. Die Sensorenarbeit, wie lässt sich die denn da genau an dieser Stelle bewerkstelligen? Wo ist die dann nützlich?
Ja, das man kann tatsächlich sogar, finde ich, Führungsarbeit und Teamentwicklung auch ohne IMA machen, würde ich aber nie empfehlen, weil das ist einfach so spannend, mit der IMA zu arbeiten, vor allem, weil wir ja auch sagen, kein Profil ist negativ oder positiv, jedes ist gut so, wie es ist, außer einer ist mit seinem Leben nicht zufrieden und will für sich selber was verändern, dann macht Sinn, mal drauf zu schauen, welches Motiv könnte denn blockieren, aber grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass jedes Profil gut ist und dass es dann auch schön ist, wenn man anhand dessen, wie jemand angetrieben ist, ihm die entsprechenden Aufgaben und Ziele vorgibt. Aber grundsätzlich könnte man rein theoretisch schon mit unseren Teamsensoren und dem Führungssensor arbeiten. Und zwar eben einmal, indem man für sich selber einschätzt, wie zufrieden bin ich mit meinem Team. Und wie man all unsere Sensoren kennt, gibt es in jedem Sensor ja diese 12 Bereiche, die da im Detail abgefragt werden, was jetzt mit dem Team zu tun hat und der Teamzufriedenheit. Und das Gleiche gibt es auch für eine Führungskraft. Das heißt, man kann einmal als Führungskraft oder auch als Teammitglied einstellen, wie zufrieden bin ich mit meinem Team, wie zufrieden bin ich mit mir als Führung. Und man kann auch die Fremdperspektive einstellen lassen und sagen, was denke ich denn, wie zufrieden die anderen Mitarbeiter mit dem Team sind und was denke ich, oder andersrum, was denken meine Mitarbeiter denn, wie zufrieden sie mit mir als Führungskraft sind? Und allein dieser Perspektivwechsel bewegt Gewaltiges beim Einstellen dieser beiden Sensoren und dieser Perspektiven. Und was ich so schön dann finde und was so einfach wird dann und wo man tatsächlich für eine Team- oder Führungsfeedback-Analyse Unmengen von Geld sparen kann und Unmengen von Analysezeit sparen kann, ist, weil unsere Sensoren sind alle so aufgebaut, dass sie nahezu 100% der hauptbrennenden Themen in diesem Bereich abdecken. Das ist dann so toll, weil man die Leute dann praktisch dazu einladen kann, nicht zum Meckern, sondern indem die zu diesen 12 Bereichen bei Team oder bei Führung, also bei Führung ist es zum Beispiel Zielklarheit, Nutzensinn der Ziele, Realisierbarkeit der Ziele, Durchsetzungskraft, Vorbildfunktion und so weiter, fordern wir dazu auf oder laden wir dazu ein, ich sage es eigentlich lieber so, schreib bitte auf, was bewahrt werden muss, weil sobald ich eine 1 und nicht eine 0 eingestellt habe in einem Sensor, ist ja schon was da, was gut ist und je höher der Wert ist, umso mehr ist natürlich da, was gut ist. Und wir laden dazu ein, zu überlegen, was ist die Lücke, die da noch fehlt? Warum habe ich eine 5, eine 6 oder eine 7 statt einer 10 eingestellt? Und was kann ich oder würde ich mir wünschen, was dazu getan werden kann? Also wir laden dazu ein, konstruktiv damit zu arbeiten, in eine zielorientierte Richtung, um die 10 da zu erreichen. Und dann hat jeder wieder einen Anteil daran. Und das ist im Prinzip so ein einfacher Prozess, hört sich jetzt einfach an, aber wo man so ganz klar angeleitet auf Basis dieser jeweils 12 Themen sehr schön festlegen kann, wo wollen wir denn gemeinsam hin und wie können wir da gemeinsam hinkommen. Und natürlich ist auch immer die Führungskraft vorrangig dazu eingeladen, sich da zu reflektieren, sich dafür zu öffnen, das nicht als negative Bewertung zu sehen, sondern als Chance zu sehen, dass man besser zusammenkommt. Ja, das ist jetzt, habe ich doch ein bisschen weiter ausgeführt, aber das ist das, was man wunderbar mit den Sensoren auch noch machen kann.
Naja, Michaela, ich habe dich ja auch gefragt, ja. Und dann ist es ja mehr wie wichtig, dass es als auch nochmal umschrieben und beantwortet wird. Aber Michaela, so wird aus der denkbar wird's realisierbar, das Ganze, ne? Ich kann mich auf einen guten Weg machen und hab dann eben auch meine Steps und bin mit den Steps auch nicht überfordert, sondern das ist ja fast eine Anleitung.
Ja, das ist wunderbar, was du gerade gesagt hast, lieber Andreas, und das ist eigentlich auch fast schon sehr schönes Schlusswort, und ich weiß nicht, ich würde jetzt den Olli nochmal fragen, ob er noch Fragen an dich hat oder ob du gerne unseren Hörerinnen noch was mitgeben würdest, weil sonst würde ich tatsächlich langsam ausleiten aus dem Podcast, damit es nicht zu lang wird. Wir können ja ewig weiterreden und ich denke, wir werden auch vielleicht uns dann nochmal treffen und über weitere Themen Richtung
Wein.
Führung oder Richtung Generation Z und Führung oder Kommunikation und Führung nochmal weitersprechen. Ja, genau, vielleicht dann nächstes Mal ein bisschen später mit einem Gläschen Wein und vielleicht wieder gemeinsam in Emmendingen und
am nicht, Weinfest.
Nicht über diese Entfernung. Also lieber Andreas, sag uns doch, ob du unseren Hörerinnen abschließend noch gerne was mitgeben willst.
Also zunächst mal recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und natürlich auch für die Konzentration, einem Podcast so an 50 Minuten mal so ganz aufmerksam zuzuhören. Das braucht auch hier einen Rahmen der Aufmerksamkeit. Dankeschön dafür in die Runde der Zuhörenden. Und eine spannende Frage wäre ja als kleine Brücke für das nächste Mal, wie sieht denn Führung in 30 oder in 40 Jahren aus? Ja. Und wer Lust hat, kann gerne mit uns wieder mal hier in den Podcast einsteigen und es wäre schön, wenn wir wieder voneinander hören. Also alles Liebe, alles Gute in die große Runde der Zuhörenden.
Ja. Vielen Dank, Andreas. Und das ist eine super Idee. Über Spotify gibt es eine Möglichkeit, Kommentare abzulassen, direkt unter dem Podcast. Und vielleicht nehmen wir diesen Gedanken auf. Ja, wie kann ich mir Führung in 30 bis 40
Nicht
Jahren vorstellen?
Ich finde das ganz super. Ich wollte es tatsächlich sagen.
Ja, und dann können wir da vielleicht einiges davon lernen und das weiterentwickeln und in unsere Instrumente einbauen.
Ja. Ich bedanke mich auch sehr, sehr bei dir. Es war ein ganz tolles Gespräch und die Zeit ist wie im Flug vergangen. Es war wirklich sehr kurzweilig. Und auch danke, liebe Hörerinnen, dass ihr heute mal ein bisschen länger zuhört. Ich möchte euch wirklich einladen dazu, was Andreas gerade gesagt hat. Schreibt uns doch Kommentare. Wir hören auch gern andere Kommentare. Muss nicht nur zu der Frage sein, aber vielleicht, was wünscht ihr jungen Generationen euch denn in Zukunft, wie ihr geführt werden wollt? Und dann machen wir gerne das nächste Mal weiter mit dem Podcast. Und natürlich, wie immer, freuen wir uns auch, wenn euch der Podcast gefallen hat, dass ihr uns weiterempfiehlt oder uns eine gute Bewertung abgibt. Das wäre wunderbar. Also vielen Dank, lieber Andreas, an dich nochmal und bis bald und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.